Ich lese uns Esther 5. Ja, wir sind gerade bei der Stelle, dass Esther sich jetzt doch durchgerungen hat, zum König zu gehen und befohlen hat, dass alle Juden in Susa sich zusammentun und gemeinsam für sie fasten. Und jetzt wird's spannend. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Haman zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Da sprach der König, holt rasch Haman, damit wir den Wunsch Esthers erfüllen. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was bittest du, es soll dir gegeben werden, und was begehrst du, wäre es auch die Hälfte des Königreiches, es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordechai erfüllt. Doch Haman überwand sich, als er aber heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seres holen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und wie ihn der König so groß gemacht und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Auch sprach Haman, und die Königin Esther hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als nur mich. Und ich bin auch morgen mit dem König zu ihr eingeladen. Aber das alles befriedigt mich nicht, solange ich Mordechai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch, dann sage du morgen dem König, dass man Mordechai daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Haman gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Es gibt ein Sprichwort, das geht so. Alle denken nur an sich, nur nicht ich, ich denke an mich. Es klingt ein bisschen lustig, stimmt aber häufig. Für jeden einzelnen Menschen. Und demgegenüber haben wir die Bibel und da drin gibt es Gebote. Und das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, und für uns heute sind ja solche Götzenstatuen jetzt nicht mehr so das Problem. Damals für die Israeliten war das total die Anfechtung, denn alle anderen Völker um sie herum hatten immer diese Götzenstatuen, die sie irgendwo aufbauten und anbeteten. Und das Volk Israel hatte das eben nicht und deswegen standen sie immer wieder in der Versuchung, sich so eine Götzenstatue zu machen. Für uns heute gibt es eher andere Götter oder Götzen, die uns das Leben schwer machen. Unsere eigene Beliebtheit zum Beispiel. Ja, oder unser Aussehen. Unser Partner oder die Liebe an sich. Ein Leben in Wohlstand. Es sind Dinge, die wir in unserem Leben haben und denen wir ganz viel Zeit und Energie opfern. Und es sind meistens keine falschen Dinge. Keine Dinge, wo Gott sagt, das dürfen wir nicht haben oder das sollen wir nicht haben. Meistens sind es echt gute Sachen. Aber viel zu oft stellen wir diese guten Sachen an die Stelle Gottes. Aus guten Sachen machen wir Sachen, die wir im Prinzip anbeten. Und wenn wir das tun, dann ist das Götzendienst. Und jeder Mensch ist betroffen. Der Reformator Johannes Calvin hat mal gesagt, unsere Herzen sind Götzenfabriken. Ja, wir denken uns immer wieder neue Götzen aus, die wir anbeten. Und am Ende von allen unseren Götzen, da steht dann das eigene Ich. Ja, eigentlich geht es bei allen Götzen, bei allem, was wir tun, darum, dass wir unser eigenes Ich auf den Thron unseres Lebens setzen. Ja, eben nur ich. Ich denke eben an mich. Und heute in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, da sehen wir das Handeln von zwei Menschen. Eigentlich geht es in dieser ganzen Geschichte nur um zwei Menschen in Kapitel 5. Einmal um Esther, die persische Königin, und dann um Haman, der zweitmächtigste Mann im persischen Staat. Und beide haben wir bisher kennengelernt als Menschen, die sich vor allem dadurch hervorgetan haben, dass sie sich bisher nur um sich selbst gedreht haben. Ja, man könnte sagen, bei Haman ist das kein Wunder. Schließlich kannte er Gott nicht. Aber bei Esther ist das Drehen um sich selbst sehr viel trauriger. Ja, sie gehörte zu Gottes Volk. Sie wusste, wer Gott war. Sie kannte das erste Gebot. Und doch lebte sie irgendwo ganz anders. Da gab es dieses Gesetz von Haman, das es erlaubte, alle Juden zu töten. Und alle Juden gerieten in Verzweiflung und trauerten, wussten nicht, was sie tun sollten. Und Esther saß irgendwie in ihrem Palast und kriegt von all dem nicht so richtig was mit. Ja, und da haben wir gesehen, dass das ein Zeichen dafür war, dass sie ganz mit sich selbst beschäftigt war und dass sie weit weg war von Gott und ihrem Volk. Also bisher, wenn wir so einen Schlussstrich ziehen, unter das, wie wir bisher Haman und Esther kennengelernt haben, dann ist die Botschaft irgendwie, beide unterscheidet überhaupt nicht so viel. Na, Haman ist natürlich der Superböse, aber beide sind in der bisherigen Geschichte Beispiele für Menschen, die sich immer nur um sich selbst drehen. Beide wollen ihr eigener kleiner König sein. Mein erster Punkt für heute ist, mach dich nicht selbst zum König, sonst betest du dich selbst an, statt anderen zu dienen. Ja, am Ende von Kapitel 4 herrscht ja diese knisternde Spannung. Es ist nicht mal mehr ein Jahr, das den Juden bleibt, bis das Gesetz zu ihrer Auslöschung ausgeführt werden sollte. Ja, Mordechai war zu Esther gegangen und er hatte sie angefleht, etwas für die Juden zu tun. Und als das nichts geholfen hatte, hatte er ihr gedroht. Und schließlich hatte sich Esther dann bereit erklärt, aber eher nach dem Motto, naja, dann sterbe ich halt bei der Aktion. Es war wenig Gottvertrauen da. Aber immerhin, sie geht zum König und sie weiß ganz genau, was ich hier tue, das ist verboten. Und ihr war klar, wenn der König nicht gnädig sein Zepter hebt, dann sterbe ich. Und ich habe euch vorhin schon erzählt, es gibt dieses alte Steinrelief, das den persischen König zeigt und hinter ihm steht so ein Typ mit so einem Hammer, mit so einer Axt. Und vermutlich stand er eben dafür da, um allen Leuten zu sagen, wenn ihr ungefragt vor den König kommt, dann werdet ihr mit dieser Axt umgebracht. In Vers 1 lesen wir, und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Esther ging da also so, und es wird ganz genau beschrieben, wie es da aussah, und dann ging sie auf den König zu, und vielleicht sah sie auch hinter dem König diesen Mann mit der Axt. Ich glaube, wir alle sind noch niemals in so einer Situation gewesen. In so einer Situation, wo wir wirklich wissen, wir gehen da jetzt hin. Und wenn alles normal läuft, kommen wir da nicht lebend wieder raus. Aber das Krasse ist, es kommt alles ganz anders, als Esther es wohl erwartet hat. Ja, Vers 2, als wenn alles völlig normal wäre. Ja, Vers 2 lesen wir, als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Ja, und das wäre ja schon ziemlich gut. Also sie hat es auf jeden Fall geschafft, das Ding, die Aktion zu überleben. Dann in Vers 3 geht es weiter. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther? Und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Ja, das mit dem Königreich ist übrigens nicht wörtlich gemeint. Das war damals in der Zeit so ein Sprichwort, was Könige gesagt haben, wenn sie sozusagen jemanden, den sie gerne mochten, jeden Wunsch erfüllt hätten, den diese Person halt hatte. Ja, und ihr müsst euch mal in Esther reinversetzen. Ja? Die geht da rein, die denkt sich, wenn jetzt alles normal läuft, bin ich gleich tot. Und 2 Minuten später sagt der Mann zu ihr, Esther, also du kriegst, was du willst. Ja, und wenn du dir die Hälfte meines Königreichs aussuchst, auch das würdest du kriegen. Jetzt stand ihr die Welt offen. Und doch ist sie sehr zurückhaltend. Sie sagt nicht, mein lieber Mann, ich bin Jüdin, habe ich dir leider verschwiegen, aber wir werden jetzt umgebracht und bitte, 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 bitte mach das Gesetz rückgängig. Nein, sie sagt, lieber König, wenn du Lust hast, komm doch heute bitte mit deinem Freund Haman bei mir zum Abendessen vorbei. Ja, wir lesen den Satz so. Der König saß vermutlich auf seinem Thron und hat sich gedacht, die Königin riskiert ihr Leben, um mich zum Abendessen einzuladen? Ja, ich meine, seine Frau vorher, Königin Vasti, die riskierte ihr Königinsein aus einer Laune heraus, weil sie einfach mal keine Lust hatte, zum König zu kommen, als er sie ruft. Und seine zweite Frau riskiert ihr Königinsein, weil sie zum König kommt, obwohl er sie nicht ruft. Und nur um ihn auf ein Glas Wein einzuladen, also da muss doch wirklich mehr dahinter stecken. So, es ist Abend. Sie sitzen zusammen beim Wein, Haman, Ahasveros und Esther. Und da fragt Ahasveros nach. So nach dem Motto, du Esther, also heute Mittag, als du da bei mir vorbeigekommen bist, da ging es doch bestimmt um mehr als um Abendessen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Vers 6. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Ja, Ahasveros ist mal wieder sehr freigebig, wie schon bei Haman und immer vorher. Und Esther rückt wieder nicht mit der Sprache heraus, sondern sie sagt einfach, Haman und Ahasveros, kommt doch morgen nochmal bei mir vorbei zum Abendessen. Und Haman sitzt da so und genießt das Ganze in vollen Zügen. Ja, der fühlt sich total gebauchpinselt, dass er als einziger zum Abendessen dazu darf, wenn König und Königin miteinander Wein trinken. Vers 9, und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordechai erfüllt. Ja, erstmal finde ich richtig krass, wie Mordechai sein Ding einfach durchzieht. Ja, also mit seiner Aktion hat er ja das Schicksal seines ganzen Volkes besiegelt, aber bleibt einfach dabei. Ich bleibe sitzen, wenn er kommt. Aber in diesem Vers sehen wir noch was. Wir sehen, wie sehr sich Haman eben um sich selbst kreist, wie Haman sich selbst anbetet. Ja, seine Laune ist total davon abhängig, wie sehr andere sein eigenes Ich streicheln. Ja, Esther hatte das gerade gemacht, die hatte sein Ich gestreichelt. Und Haman geht vollkommen gut gelaunt aus dem Palast raus, läuft durchs Tor, sieht Mordechai und Mordechai tut genau das Gegenteil. Der streichelt sein Ich nämlich nicht und Haman rastet fast aus. Ja, dummerweise ging er nämlich, nachdem er gerade von Esther weg war, durch das Tor und im Tor saß Mordechai. Und die Betonung in dem Vers liegt auf saß. Der Mordechai saß einfach da, streichelte nicht das Ego von Haman und das brachte Haman auf die Palme. Ja, anscheinend hat er kurz überlegt, jetzt Mordechai direkt sein Schwert zwischen die Rippen zu hauen, aber er kann sich gerade noch beherrschen, geht nach Hause. Und ich glaube, jeder von uns kennt das ein Stück weit, was Haman hier erlebt. Wir sind alle dazu geneigt, unsere Stimmung davon abhängig zu machen, wie sehr andere unser Ich streicheln. Wie andere uns behandeln, wie andere von uns reden oder über uns reden und was sie über uns denken. Und dagegen ist natürlich auch erstmal überhaupt nichts zu sagen. Ja, wenn wir uns über Lob und über Anerkennung freuen und enttäuscht sind, wenn andere uns ignorieren oder verachten. Aber wenn wir uns so stark davon beeinflussen lassen, dass unsere ganze Laune extrem hoch ist, wenn andere unser Ich streicheln und extrem runtersinkt, wenn andere das nicht tun, dann zeigt das, wie sehr unser Ich auf dem Thron sitzt und wie sehr wir unser Ich anbeten. Ja, wird unser Ich dann von jemandem nämlich angebetet, in Anführungszeichen, dann sind wir gut drauf. Wird dieses Ich nicht angebetet, dann sind wir niedergeschlagen. Ja, und ein Haman lässt sich das super beobachten in diesem Kapitel. In den nächsten Versen kommt er nämlich nach Hause, das lesen wir dort, und er veranstaltet einen Gottesdienst. Und zwar einen Gottesdienst für sich selbst. Ja? Als er aber heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seres holen. Und bei diesem Gottesdienst zu seiner eigenen Ehre predigt er natürlich, er selbst über sich selbst. Vers 11. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne. Also erzählt seinen Söhnen von der Menge seiner Söhne. Und wie ihn der König so groß gemacht und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Auch sprach Haman, und die Königin Esther hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als nur mich. Und ich bin auch morgen nochmal mit dem König zu ihr eingeladen. Aber das alles macht mich nicht glücklich, das alles befriedigt mich nicht, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Ja, und am Ende dieses Gottesdienstes machen dann seine Frau und seine Freunde einen Vorschlag, um die Erhebung und Verehrung Hamans noch einmal zu bestätigen. Sie sagen in Vers 14, man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch, und dann sage du morgen dem König, dass man Mordechai daran hängen soll, so kannst du fröhlich mit dem König zu dem Mahl gehen. Ja, das Absurde an diesem Plan für diesen Galgen ist vor allem die Höhe. Normaler Galgen hatte so ungefähr 3 Meter, ja, da konnte man relativ gut hochsteigen, jemand dranhängen, ohne dass er mit den Füßen auf den Boden kam. Hamans Galgen für Mordechai ist ungefähr 20 Meter hoch. Ja, wenn man heute so ein Ding bauen würde, wäre das schwierig. Damals war das eine hochkomplizierte technische Angelegenheit. Ne? Man musste den 20 Meter in die Luft bauen, ohne Kräne, ohne sonst was. Und dann musste man noch die Person natürlich da oben irgendwie dranhängen. Also alles war extrem kompliziert. Und der Galgen musste ja in wenigen Stunden fertig werden. Also die hatten quasi die Nacht Zeit, um am nächsten Tag Mordechai da ranzuhängen. Und dann wäre ja schon wieder das Abendessen. Es ist extrem kompliziert, aber es ist egal. Ja, im Gottesdienst für das eigene Ich müssen Opfer gebracht werden. Und für Haman war dieser Galgen mehr als ein Tötungsinstrument. Es war sozusagen das Symbol, der Kirchturm für seine Religion. Ich glaube, dass Haman ein extremes Beispiel ist für jemand, der sein eigenes Ich anbetet. Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch schon mal so einen Gottesdienst wie Haman veranstaltet hat für sich selbst. Ich glaube auch, dass alle, die dann zu diesem Gottesdienst kommen würden, sich eher denken würden, hat der oder diese noch alle? Ja, aber ich glaube, dass in unserer Kultur genau das Gleiche passiert. Ja, mit den Selfies, die ich auf Instagram oder Facebook hochlade oder per Snapchat verschicke. Und zwar mit dem Hintergedanken, boah, ich finde, da sehe ich schon ziemlich gut drauf aus. Und ziemlich glücklich. Den lade ich jetzt mal hoch. Und dann bin ich glücklich, wenn möglichst viele Leute das liken. Wir denken uns, hoffentlich kriege ich viele Likes dafür und hoffentlich schreiben viele, wie toll ich auf diesem Bild aussehe. Ja, im Prinzip ist das nichts anderes als das, was Haman vor 2500 Jahren gemacht hat, nur auf 21. Jahrhundert. Ja, Haman hält uns hier den Spiegel vor. Und ich meine, wenn das teilweise ein bisschen lächerlich und übertrieben ist, dann nur damit wir umso besser erkennen, was wir oft mit uns selber machen. Wie oft wir unser Ich auf den Thron setzen. Wie oft wir uns selbst anbeten und unsere Laune davon abhängig machen, ob andere uns anbeten. Was ist mit Esther? Ja, wie wir gesehen haben, war sie ebenfalls sehr von sich selbst eingenommen. Ja, kein Wunder, wenn du einen ganzen Hofstaat hast, der nur dafür da ist, dir jeden deiner Wünsche von den Augen abzulesen. Aber in unserem Kapitel ändert sich was. Aus der verwöhnten, angepassten Königin wird eine mutige Frau, die ihr Leben für ihr Volk riskiert. Und zumindest ein Stück weit sehen wir in diesem Kapitel, wie Esther aufhört, sich selbst anzubeten und ihr Leben für ihr Volk riskiert. Sie setzt sich für andere ein. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, sie hat es ja auch ein Stück weit für sich selbst getan, denn bei einem Massenmord an den Juden wäre ja auch sie mit draufgegangen. Aber hätte sie nur an sich selbst gedacht, dann hätte sie wahrscheinlich anders reagiert. Dann wäre sie wahrscheinlich zum König gegangen und hätte gesagt, du König, ich bin übrigens auch Jüdin. Und das weiß aber kaum einer hier im Palast. Lass uns einfach niemand davon erzählen, okay? Mach denn so ein Ding. Ich habe es ja bisher auch niemandem erzählt, es kriegt keiner mit. Aber das tut sie nicht. Ja, wie wir in Kapitel 7 sehen werden, hat sie die ganze Zeit ihr gesamtes Volk im Blick und wollte die Rettung für alle Juden haben. Und an Esther sehen wir jetzt, wie jemand handelt, der zumindest in dem Moment nicht das eigene Ich auf dem Thron sitzen hat. So jemand setzt sich für andere ein, und zwar nicht in der Hoffnung, dafür Anerkennung zu bekommen, sondern um den anderen zu helfen. Und Esther riskiert hier ihr Leben für ihr Volk. Und Jesus sagt einmal, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, wenn wir hier Esther und Haman vergleichen, dann sehen wir, das Gegenteil von Selbstanbetung ist Selbstaufgabe oder Nächstenliebe. Das Gegenteil von Selbstanbetung, Haman, ist Selbstaufgabe bzw. Nächstenliebe bei Esther. Haman hält uns den Spiegel vor für unsere eigene Selbstanbetung. Ja, wir sehen ihn, denken, ja, der Typ ist schon ein bisschen übertrieben, aber er verrät uns, wir sind ganz ähnlich, ganz häufig. Und Esther zeigt uns, was es bedeutet, im Gegensatz dazu, unser eigenes Wohlbefinden mal hinten anzustellen und uns um andere zu kümmern. Aber die Unterschiede zwischen Esther und Hamans Handeln zeigen sich nicht nur im Bereich der Sucht nach Anerkennung. Es gibt noch einen anderen Bereich unseres Lebens, in dem uns die beiden ganz interessant den Spiegel vorhalten. Ein zweiter Punkt. Mach dich nicht selbst zum König, sonst handelst du ungeduldig statt überlegt. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch überlegt, warum Esther so lange zögert, mit der Wahrheit herauszurücken. Ja? Erst kommt sie vor den König und könnte ja schon sagen, als er das goldene Zepter ihr entgegenstreckt, ach König, bitte, 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 rette mein Volk. Sie sagt, komm zum Abendessen. Dann abends, König kommt zum Abendessen, Esther sagt, König, komm morgen nochmal zum Abendessen. Esther lässt sich ganz viel Zeit. Bei Haman ist das anders. Ja, für den kann das alles gar nicht schnell genug gehen. Ja, als Mordechai sich weigert, vor ihm aufzustehen, kann er sich gerade noch beherrschen, ihn nicht auf der Stelle umzubringen. Aber dann lässt er eben in einer Nacht- und Nebelaktion einen Galgen für Mordechai bauen. Er will halt nicht noch ein paar Monate warten, bis Mordechai ja mit all den anderen Juden sowieso umgebracht wird. Er will Rache und zwar jetzt sofort. Und wieder gibt es Leute, die sagen, naja, also Esthers Verhalten hier, das ist ein Zeichen von Schwäche. Sie traut sich einfach nicht, dem König die Wahrheit zu sagen und hat Angst vor seiner Reaktion. Und deswegen verschiebt sie es einmal und verschiebt es zweimal, dem König zu sagen, was jetzt eigentlich los ist. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Esther hatte nämlich ein Problem. Sie wusste nicht genau, wie ihr Mann zu ihr stand. War er ihr positiv und wohlgesonnen? Esther glaubte nämlich, dass der König nicht gerade gut auf sie zu sprechen war zur Zeit. Ja, als Mordechai sie überredete, das haben wir heute Morgen gesehen, endlich jetzt zum König zu gehen, darauf sagte sie, er hat mich seit 30 Tagen nicht gerufen. Ja, und wir dürfen uns die Ehe der beiden eben nicht so vorstellen, als tiefe, vertrauensvolle Freundschaft. Ja, für Ahasverus waren Esther und all die anderen Frauen und Nebenfrauen in erster Linie Gegenstände, mit denen er sich vergnügte und mehr waren sie dann auch nicht. Und wenn man die Hauptfrau war und 30 Tage nicht gerufen wurde, dann war das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man auf der Liste des Königs immer noch ganz oben stand. Und für jeden, der das liest hier, diese Geschichte, nicht nur für Esther, ist es deswegen total überraschend, dass Ahasverus ihr das Zepter entgegenstreckt und sagt, hey Esther, ich gebe dir alles, was du willst. Und deswegen ist es verständlich, dass Esther sich auf diese Aussage nicht verlassen wollte. Und wahrscheinlich hatte sie vor, erstmal wieder eine Beziehung zu ihrem Mann aufzubauen. Ja, denn so eine persönliche Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann, die gab es vermutlich gar nicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund für ihre Verzögerungstaktik. Sie will erstmal das Vertrauen ihres Ehemanns gewinnen. Und sie will zweitens Haman in Sicherheit wiegen. Und beides gelingt ihr. Ja, Esther überlegt und plant und handelt, zwar langsam, aber weise und geduldig. Und Haman auf der anderen Seite, der platzt vor Ungeduld. Und ich bin davon überzeugt, dass auch dieses unterschiedliche Handeln der beiden viel mit Götzendienst zu tun hat. Denn Menschen, die davon angetrieben werden, sich immer nur selbst anzubeten und selbst ihr eigenes Ich zu streicheln, die zeigen es oft durch Ungeduld. Und die Frage ist, warum? Ich glaube, weil der selbstgemachte Götze machtlos ist. Ja, tief in ihrem Innern wissen sie, ihr eigenes Ich kann sie nicht retten. Aber wenn man dann das eigene Ich zum Götzen macht, dann muss man seine eigene Erlösung natürlich auch in die eigene Hand nehmen, irgendwie. Und das führt zu Ungeduld und unweisen Entscheidungen. Ja, ihr kennt ja zum Beispiel die Geschichte von Jakob. Statt auf Gott zu vertrauen, dass er ihn segnen würde, vertraut er auf sich selbst, betrügt seinen Vater und seinen Bruder. Wie Haman kreiste auch Jakob nur um sich selbst und wollte sich selbst erlösen. Aber ziemlich schnell endete das so, dass er irgendwie auf der Flucht war und sich zu Hause gar nicht mehr blicken lassen durfte. Ja, und auf der anderen Seite stehen Menschen, die auf Gott vertrauen. Jemand, der das tut, der kann geduldig sein. So wie wir das an Esther in unserer Geschichte hier sehen. Sorry. So wie wir das bei Esther hier in der Geschichte sehen. Ja, sie sind davon überzeugt, dass Gott als souveräner Herr alles unter Kontrolle hat. Sie glauben, dass sie sich nicht selbst erretten müssen, sondern dass Gott das tut. Und das macht sie frei, überlegt und weise zu handeln. Ja, wenn man weiß, dass das Leben in guten Händen ist, dann befreit das dazu, geduldig zu sein. Zu handeln, wenn es dran ist, zu handeln, aber auch geduldig abzuwarten, wenn es dran ist, geduldig abzuwarten. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass es bei Esther nicht gerade vorbildlich ist, dass sie nicht gerade vor Gottvertrauen strotzt. Aber hier in diesem Kapitel ändert sich ein Stück weit was. Vielleicht denkst du dir manchmal, wenn Gott alles in meinem Leben unter Kontrolle hat, dann bin ich ja überhaupt nicht frei zu handeln. Aber die Bibel zeigt uns hier das genaue Gegenteil. Ja, das Beispiel von Esther und Haman zeigt, nur wenn wir an einen Gott glauben, der alles unter Kontrolle hat, der alles souverän kontrolliert, dann sind wir frei, weise und bewusst zu handeln. Haman dreht sich und kreist sich nur um sich selbst und er platzt fast vor Ungeduld. Esther riskiert ihr Leben für andere und handelt geduldig. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wieso handelt Haman immer weiter so, wie er in der gesamten Geschichte gehandelt hat? Und warum handelt die verwöhnte und selbstzentrierte Königin Esther plötzlich so anders als in den Kapiteln vorher? Ja, das ist mein dritter und letzter Punkt. Mach dich nicht selbst zum König, sonst verlierst du alles, anstatt König zu werden. Die Antwort auf die Frage, warum Esther plötzlich so anders handelt, ist aus Gottes Perspektive, dass Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Einmal dadurch, dass er ihr Herz verändert hat und sie bereit gemacht hat, ihr Leben für ihr Volk zu riskieren. Aber dann auch, indem er einen Menschen in ihr Leben geschickt hat, der ihr einfach mal knallhart gesagt hat, was Sache ist. Und diese Person war ihr Pflegevater Mordechai. Ja, der wollte sie davon überzeugen, das haben wir heute Morgen gehört, dass sie zum König gehen soll und um Rettung für die Juden bitten soll. Und Esther erklärt ihm einfach so, dass das gar keinen Sinn machen würde, weil sie nicht einfach so zum König gehen darf. Aber wir haben heute Morgen auch gesehen, Mordechai ließ nicht locker und dann kam diese Mischung aus Überredung und Drohung. Ja, Esther, wenn du es nicht machst, gehst du garantiert drauf und dann wird es schon Rettung von irgendwo anders geben. Ja, und wir haben gesehen, es war eine Drohung und es war vermutlich nicht die weiseste Wortwahl. Aber eine Sache hat diese Ansage von Mordechai gehabt, die war deutlich. Ja, Esther hat verstanden, was los ist. Und das holte Esther aus ihrer Puder-, Schminke- und Wellness-Traumwelt raus, in der sich nur alles um sie sich selbst drehte. Ja, in Esthers Familie, da gab es jemanden, der hinging und ihr einfach mal gesagt hat, was Sache ist. Bei Haman war das anders. Haman bekam von seiner Familie nur Bestätigung. Ja, er hat diesen Gottesdienst für sich selbst gefeiert. Und seine Familie kam dazu und hat ihn bestätigt. Haman nährt und pflegt und betet sein eigenes Ich an und seine ganze Familie und alle seine Freunde machen mit. Keiner hinterfragt ihn, auch nur ein einziges Mal. Gott lässt in der Geschichte hier, das haben wir in Kapitel 4 gesehen, Esther auf die Nase fallen und Haman nicht. Und es wird sich für Esther alles andere als angenehm angefühlt haben. Ja, sie war Königin und dann kommt ihr Pflegevater und macht ihr so eine Ansage. Aber ich bin mir sicher, dass sie im Rückblick Gott sehr dankbar dafür war. Denn der Moment, in dem sie auf die Nase gefallen ist, war der Moment, wo Gott sie ein Stück weit von ihrem eigenen Ich-Götzen befreit hat. Was können wir daraus lernen? Ich glaube, für jeden von uns ist es wichtig, dass wir mindestens eine Person in unserem Leben haben, die die Erlaubnis hat, uns den Spiegel vorzuhalten. Ja, eine Person, die Jesus kennt und die euch mag, die euch aber nicht anbetet. Es ist so sinnvoll, jemanden zu haben, mit dem man über die Dinge des Lebens spricht, der einen ermutigt, der aber auch, wenn es nötig ist, jemanden aufrüttelt. Wir sind nämlich so schnell dabei, uns selbst Götzen zu schaffen, unser eigenes Ich anzubeten und das noch nicht mal zu merken. Und jeder von uns braucht Menschen, die bereit sind, uns aus unserer Ich-Bezogenheit aufzurütteln. Und durch Gottes Gnade hatte Esther so jemanden, in ihrem Pflegevater Mordechai. Ja, wie gesagt, seine Ansprache war nicht besonders geistlich, Gott kam nicht drin vor, auch das Wort Götzendienst kam nicht drin vor, aber immerhin hat er sie aufgerüttelt. Haman hatte so jemanden tragischerweise nicht. Die Wahrheit, die die Bibel uns immer wieder mitteilt, ist, wenn Gott unsere Götzen nicht tötet, dann werden unsere Götzen irgendwann uns selbst töten. Ja, und wir werden morgen früh hören, wie Haman von seinem eigenen Götzen umgebracht wird. Und in unserer Geschichte heute sehen wir, wie Esther von Gott auf die Nase gelegt wird, damit ihr Götze sie nicht umbringen kann. Esther musste unten durch, aber wurde befreit. Für Haman lief bisher alles super glatt. Er wurde dauerhaft bestätigt, aber für ihn war es der Weg in den Untergang. Ja, und wir haben gesehen, wir leben in so einer Gesellschaft, in der es üblich ist, sich die ganze Zeit um sich selbst zu drehen. Ja, der Selfie und die sozialen Medien, so Instagram und Snapchat und so, sind wahrscheinlich der sichtbarste Ausdruck dafür. Wir drehen uns nur um uns selbst, aber das Problem ist, unsere wahre Bestimmung, darum, worum es wirklich geht, das finden wir so nicht. Die Ironie der Geschichte ist, wirkliche Anerkennung finden wir nur in der Beziehung zu Gott und im Dienst für andere. Wirkliche Anerkennung, wirklich nach oben, schaffen wir es nur, wenn wir Gott anbeten, zu ihm eine Beziehung haben und anderen dienen. Wie komme ich darauf? Schaut noch mal in eure Bibeln rein. Ich lese noch mal den ersten Teil von Kapitel 5, Vers 2. Da heißt es, als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah. Wisst ihr, was an diesem halben Vers so besonders ist? Lukas.
Sie steht.
Ja. Wer steht denn? Da steht aber nicht Esther. Da steht Königin Esther. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist denn da so außergewöhnlich dran? Klar, die ist doch schon die ganze Zeit Königin. Seit 3 Kapiteln, seit 5 Jahren. Noch nie im ganzen Buch Esther wird sie vor diesem Vers als Königin Esther bezeichnet. Ja, sie sitzt in ihrem Palast, sie lebt als Königin ihr riesenschönes Leben und wird immer nur Esther genannt. Und zum ersten Mal hier in Kapitel 5, Vers 2 wird sie als Königin Esther bezeichnet und dann immer und immer und immer wieder im Buch. Esther findet ihre wahre Bestimmung als Königin. Sie wird sozusagen erst zur Königin in dem Moment, als sie aufhört, in ihrer Königin-Palast-Traumwelt zu leben. In dem Moment, wo sie anfing, sich um andere zu kümmern. Esther wird zur wahren Königin, zu einer richtigen Königin, als sie aufhört, sich um sich selbst zu drehen. Und deswegen wird sie von nun an immer und immer wieder im Buch als Königin Esther bezeichnet. Ja, und das klingt ja erstmal total absurd. Ja, wir gehen hin, wir kümmern uns um andere, wir geben irgendwas auf, gerade als König, und erreichen dadurch erst was. Aber genau das ist es, was die Bibel sagt. Niemand anders als Jesus Christus zeigt uns das. Die Bibel lehrt, dass Jesus unvorstellbaren Segen bekam, dadurch, dass er sich selbst aufgab, bis dahin, dass er die Strafe der Sünde von uns Menschen trug. Ja, er lebte auf dieser Erde. Er gab vieles auf von dem, was ihn zu einem herrlichen Gott machte. Als er auf dieser Erde lebte. Und er lebte auf dieser Erde auf andere ausgerichtet. Er sagt mal über sich selbst, ich bin nicht gekommen, um mir von euch dienen zu lassen, in Klammern, obwohl ich es verdient hätte als König. Sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für euch. Jesus hat uns durch seinen Tod befreit. Aber nicht nur das, er hat uns auch unglaublich reich beschenkt. Und die Bibel geht so weit, dass sie sagt, wenn wir durch den Glauben zu Jesus Christus gehören, dann macht er auch uns zu Königen. Schlag mal mit mir auf, das letzte Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 1. Wir haben ja schon mal Offenbarung aufgeschlagen, diesmal könnt ihr wieder zum letzten Buch der Bibel gehen, aber dann diesmal nicht ans Ende, sondern an den Anfang. Und ich lese Offenbarung Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Es geht um Jesus. Da steht, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ja, was wird über Jesus gesagt? Jesus, der unsichtbare König, ist Herrscher über alle Könige auf dieser Erde. Die haben eigentlich nur immer so viel Macht, wie Jesus ihnen gerade gibt. Und weiter, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Und was hat er gemacht, als er uns am Kreuz von unseren Sünden gewaschen hat? Vers 6, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Der unsichtbare König, der mächtig ist über alle Könige und Fürsten dieser Welt, die ach so stark aussehen, diese sichtbaren Könige, der geht hin und macht uns durch seinen Tod zu Königen. Und das bedeutet jetzt im Zusammenhang mit der Geschichte von Esther und Haman Folgendes. Erst dann, wenn wir Jesus König über unser Leben sein lassen, erst dann werden wir unsere Bestimmung als kleine Könige in dieser Welt finden. Erst dann, wenn wir Jesus König sein lassen über unser Leben, erst dann werden wir selbst zu Königen werden. Wir geben etwas auf und gewinnen etwas dadurch, was viel, viel besser ist. Das klingt unlogisch, aber das ist die Logik bei Gott. Wie geht das jetzt, Gott König über mein Leben sein zu lassen? Ja, das ist einfach ausgedrückt für Dinge, die ihr kennt. Ja, es meint einerseits, die Beziehung eben zu Gott zu pflegen, indem wir mit anderen Christen zusammen Gemeinschaft haben, indem wir in der Bibel lesen, Gott reden lassen in unser Leben, indem wir zu ihm beten, indem wir von Herzen zu ihm singen. Aber, und damit komme ich jetzt nochmal auf das, was Esther hier getan hat, auch indem wir uns einfach um andere kümmern. Indem wir eben nicht in erster Linie fragen, was kann ich heute machen, worauf habe ich Bock, wonach ist mir jetzt gerade, sondern indem wir in erster Linie fragen, ja, da ist jemand in der Gemeinde. Ja, vielleicht ist der oder die ein bisschen komisch, ein bisschen anders, aber vielleicht auch einsam. Vielleicht kümmere ich mich jetzt um die Person. Oder da ist jemand krank und ich weiß, so viel Kontakt hat er nicht zu anderen Leuten. Wir gehen hin und besuchen die Person und denken uns, naja, eigentlich hätte ich auch heute Nachmittag echt Lust auf voll viele andere Sachen. Aber indem wir eben rausgehen und weil Jesus König über unser Leben ist und weil wir das wissen und weil er alles für uns gegeben hat, auch Teile von unserem Leben aufgeben. Das, was die Bibel uns sagt, ist, wenn wir in Beziehung zu Jesus leben und ihn König über unser Leben sein lassen, erst dann werden wir unsere Bestimmung als kleiner König oder als kleine Königin finden. Ich will damit nicht sagen, dass wir durch irgendwas, was wir tun, Könige werden können. Na, Esther war schon vorher Königin, offiziell. Wir sind Könige und das sagt uns hier Offenbarung 1 dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dadurch, dass wir an ihn glauben. Aber dadurch, dass wir uns dann trotzdem um uns selbst kreisen, verschütten wir unsere Berufung. häufig. Und erst wenn wir in Beziehung zu ihm leben, erst wenn wir uns auch um andere kümmern, indem wir aufhören, uns um uns selbst zu kreisen, erst dann werden wir wirklich unsere Bestimmung als Könige finden. Es gibt zwei Alternativen, die uns dieses Kapitel hier aufmacht. Bete dich pausenlos selbst an, so wie Haman, und du wirst alles verlieren. Oder bete Gott an und diene deinem Nächsten, und dann wirst du immer mehr deine wahre Bestimmung als kleiner König bzw. kleine Königin unter dem großen König finden, so wie Esther. Amen. Gut, ich bete noch und dann könnt ihr wie immer Fragen stellen. Vater im Himmel, du stellst uns in diesem Kapitel Esther und Haman gegenüber und wir wollen dir danken, dass du in Esthers Leben eingegriffen hast, wie wir es heute sehen konnten, und dass sie so in ihrem Dienst, in dem Riskieren ihres Lebens, ihre wahre Bestimmung gefunden hat als Königin. Danke für diese Botschaft und danke, dass du uns durch dein Blut errettet hast, dass du auch uns zu Königen gemacht hast, die wir in deinem Auftrag hier über Dinge in dieser Welt herrschen sollen. Aber bitte schenk du, dass wir unsere Bestimmung auch als Könige wirklich ausleben, dass wir uns nicht um uns selbst kreisen und drehen und immer nur danach fragen, wonach uns ist, was wir wollen, und uns so langsam von dir entfernen, sondern dass wir wirklich dich König sein lassen in unserem Leben und so unsere wahre Bestimmung als kleiner König finden. Amen. Gut.